the Conference Center at Temple Square.
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 182. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.
Präsident
Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie heute Nachmittag zur fünften und letzten Versammlung der 182. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir übermitteln unsere Grüße den Mitgliedern der Kirche und unseren Freunden in aller Welt, die diese Versammlung über Radio, Fernsehen, das Internet oder über Satellit verfolgen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy mit Linda Margetz und Bonnie Goodliff an der Orgel. Der Chor eröffnet die Versammlung mit dem Lied Heut am heiligen Tag der Freude. Das Anfangsgebet spricht dann Elder W. Craig Zwick von den 70ern. Der Chor singt im Anschluss Kommet zu Jesus.
Our Father in heaven,
unser Vater im Himmel,
we combine in our expression of love and
wir möchten unsere Liebe zum Ausdruck bringen und sind dankbar, dass wir im Glauben vereint heute zusammenkommen konnten. In unserer Liebe für dich und für deinen Sohn Jesus Christus. Wir danken dir, heiliger Vater, dass wir die Ehre haben, dass wir heute schon von lebenden Propheten unterwiesen werden konnten und auch jetzt unterwiesen werden können. Mögen wir gut zuhören und dein Geist bei uns sein. Und dass dein Geist auch bei allen Familien auf der Welt sei, bei allen Gemeindehäusern und wo die Konferenz übertragen wird. Dass der Heilige Geist das Herz durchdringen wird und nicht nur einen inneren Wandel hervorruft, sondern auch Taten. Dass wir unser Leben an dem deines Sohnes ausrichten mögen. Nun, da wir vor dem Osterfest stehen, sind wir ganz besonders dankbar für sein Sühnopfer. Da unser Zeugnis gestärkt wird und unser Glaube gestärkt wird, möchten wir am heutigen Tage uns erneut vornehmen, all das umzusetzen, was wir hören. Wir danken dir für unseren Propheten Präsident Thomas S. Monson, für seine Liebe, sein Mitgefühl, für seine Güte. Wir sind dankbar für sein reines Beispiel und sein reines Herz. Möge dein Geist bei uns sein in dieser Zeit, durch die Lieder und die Botschaften, dass Herzen gewandelt und gestärkt werden können. Das ist unser demütiges Gebet. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir haben nun die Freude, von Elder L. Tom Perry und Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf Apostel zu hören. Ihnen folgt Elder O. Vincent Halleck von den 70ern.
I have a very good friend.
Ein sehr guter Freund von mir schickt mir jedes Mal zur Generalkonferenz eine neue Krawatte, die ich dann in der Versammlung, in der ich spreche, tragen soll. Er hat einen sehr guten Geschmack, finden Sie nicht auch? Mein junger Freund hat einige Schwierigkeiten zu bewältigen, durch die er in manchem eingeschränkt ist. In vielem anderen wiederum ist er außergewöhnlich. Beispielsweise macht er mit seiner Kühnheit bei der Missionsarbeit den Söhnen Mosias Konkurrenz. Meiner Meinung nach hat er einen unbeschreiblich festen Glauben, weil dieser so schlicht ist. Ich glaube, Scott kann sich gar nicht vorstellen, dass nicht jeder Mensch der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage angehört und dass nicht jeder das Buch Mormon gelesen hat und ein Zeugnis hat, dass es wahr ist. Ich möchte Ihnen erzählen, was Scott erlebt hat, als er das erste Mal allein mit einem Flugzeug geflogen ist, um seinen Bruder zu besuchen. Ein Mitreisender, der in der Nähe von Scott saß, erzählte von dessen Gespräch mit seinem Sitznachbarn. Hallo, ich heiße Scott. Wie heißen Sie? Der Sitznachbar sagte ihm seinen Namen. Was arbeiten Sie? Ich bin Ingenieur.
That's nice. Where do you live?
Toll. Wo wohnen Sie? In Las Vegas. Dort haben wir einen Tempel. Wissen Sie, wo der Tempel der Mormonen steht? Ja, ein wirklich schönes Gebäude. Sind Sie Mormone? Nein. Ich finde, Sie sollten einer werden. Diese Kirche ist großartig. Haben Sie das Buch Mormon gelesen? Nein. Das sollten Sie aber machen, es ist ein großartiges Buch. Ich stimme Scott von ganzem Herzen zu, das Buch Mormon ist ein großartiges Buch. Die Worte des Propheten Joseph Smith, die in der Einladung zum Buch Mormon stehen, habe ich beständig im Sinn. Ich habe den Brüdern gesagt, das Buch Mormon sei das richtigste aller Bücher auf Erden und der Schlussstein unserer Religion. Und wenn man sich an dessen Weisungen halte, werde man dadurch Gott näher kommen als durch jedes andere Buch. In diesem Jahr befassen wir uns in der Sonntagsschulklasse mit dem Buch Mormon. Mögen wir uns bei der Vorbereitung und dem Unterricht bewogen fühlen, dem kühnen Beispiel Scotts zu folgen und Menschen, die nicht unserem Glauben angehören, zu erzählen, was uns diese besondere Heilige Schrift bedeutet. Ein vorherrschendes Thema im Buch Mormon wird im letzten Vers des ersten Kapitels im ersten Nephi zum Ausdruck gebracht. Nephi schreibt, aber siehe ich, Nephi, werde euch zeigen, dass die liebevolle, große Barmherzigkeit des Herrn über all denen waltet, die er ihres Glaubens wegen erwählt hat, um sie mächtig zu machen, ja, zur Kraft der Befreiung. Ich möchte darüber sprechen, wie das Buch Mormon eine liebevolle Barmherzigkeit des Herrn in diesen letzten Tagen aufbewahrt wurde, indem es uns auf reine und auf die richtigste Art und Weise die Lehre Christi aufzeigt. Viele Begebenheiten im Buch Mormon haben mit Befreiung zu tun. Als Lehi mit seiner Familie in die Wildnis zog, ging es um Befreiung vor der Zerstörung Jerusalems. Die Geschichte der Jarediten handelt ebenso wie die Geschichte der Molekiten von einer Befreiung. Alma der Jüngere wurde von Sünde befreit. Helamans junge Krieger wurden in der Schlacht befreit. Nephi und Lehi wurden aus dem Gefängnis befreit. Das Thema Befreiung zieht sich durch das ganze Buch Mormon hindurch. Es gibt zwei Begebenheiten im Buch Mormon, die einander sehr ähneln, und etwas sehr Wichtiges lehren. Das erste steht im Buch Mosia und beginnt im Kapitel 20. Hier geht es um König Limhi, der im Land Nephi wohnt. Die Lamaniten hatten einen Krieg gegen das Volk Limhi angefangen. Der Krieg endete damit, dass die Lamaniten König Limhi gestatteten, sein Volk zu regieren. Es aber in ihre Knechtschaft geriet. Der Friede war also nicht besonders angenehm. Als das Volk Limhi genug von der Ausbeutung durch die Lamaniten hatte, überredete es den König, wieder gegen sie in die Schlacht zu ziehen. Dreimal wurden sie geschlagen. Ihnen wurden schwere Lasten auferlegt. Schließlich demütigten sie sich und schrien mächtig zum Herrn, er möge sie befreien. In Kapitel 21, Vers 15 lesen wir die Antwort des Herrn. Und nun war der Herr wegen ihrer Übeltaten langsam, ihr Schreien zu vernehmen. Dennoch hörte der Herr ihre Schreie und fing an, den Lamaniten das Herz zu erweichen, sodass sie anfingen, ihre Lasten leichter zu machen. Doch hielt der Herr es nicht für richtig, sie aus der Knechtschaft zu befreien. Kurz nachdem Ammon mit einigen Männern aus Zarahemla angekommen war, entwarfen sie gemeinsam mit Gideon, einem Führer unter dem Volk Limhi, einen Plan. Dieser gelang. Sie flohen aus der Ausbeutung durch die Lamaniten. Der Herr war langsam, ihr Schreien zu vernehmen. Warum? Wegen ihrer Übeltaten. Die zweite Begebenheit ähnelt dieser in vielen Punkten. Es gibt aber auch Unterschiede. Diesen Bericht finden wir in Mosia 24. Alma und sein Volk hatten sich im Land Helam niedergelassen, als ein lamanitisches Heer an die Landesgrenzen kam. Sie trafen aufeinander und kamen zu einer friedlichen Lösung. Bald darauf begannen die Anführer der Lamaniten, dem Volk Alma, ihren Willen aufzuzwingen und luden ihren schwere Lasten auf. Im 13. Vers lesen wir, und es begab sich, die Stimme des Herrn erging an sie in ihren Bedrängnissen, nämlich, erhebt das Haupt und seid voller Trost, denn ich weiß von dem Bund, den ihr mir gemacht habt. Und ich werde mit meinem Volk einen Bund machen und es aus der Knechtschaft befreien. Das Volk Alma wurde aus der Hand der Lamaniten befreit und gelangte sicher zurück nach Zarahemla, wo es sich mit dem Volk dort zusammentat. Worin unterscheiden sich das Volk Alma und das Volk von König Limhi? Offensichtlich gab es mehrere Unterschiede. Das Volk Alma war friedfertig und rechtschaffener. Die Menschen hatten sich bereits taufen lassen und waren einen Bund mit dem Herrn eingegangen. Sie demütigten sich vor dem Herrn bereits, bevor sie bedrängt wurden. All diese Unterschiede waren Grund genug und machten es auch gerecht, dass der Herr sie auf wundersame Weise schnell aus der Hand befreute, die sie in Knechtschaft gehalten hatte. Aus diesen Schriftstellen lernen wir etwas über die Macht der Befreiung durch den Herrn. In Prophezeiungen, in denen das Leben und die Mission Jesu Christi vorhergesagt werden, wird uns die Befreiung, die er für uns bereitet hat, verheißen. Sein Sühnopfer und die Auferstehung ermöglichen uns allen die Befreiung vom körperlichen Tod und, wenn wir umkehren, die Befreiung vom geistigen Tod und damit auch die Segnungen des ewigen Lebens. Die Verheißungen des Sühnopfers und der Auferstehung, die Verheißungen der Befreiung vom körperlichen und vom geistigen Tod, machte Gott dem Mose, als er sagte, denn siehe, dies ist mein Werk und meine Herrlichkeit, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Im Gegensatz zu den Glaubensansichten, die uns in den Heiligen Schriften so schön dargelegt werden, stehen die Mächte des Säkularismus, die die altbewährten Grundsätze aus den Heiligen Schriften in Frage stellen, aus den Schriften, die uns über Jahrhunderte Richtschnur gewesen sind, weil darin die Werte und Maßstäbe festgelegt sind, die unser Leben prägen. Die Säkularisten erklären, dass die Lehren aus der Bibel falsch und die Lehren des Meisters veraltet seien. Sie verkünden laut, jeder Mensch müsse frei sein, seine eigenen Maßstäbe zu setzen. Sie wollen die Rechte der Gläubigen abändern, und zwar gegensätzlich zu dem, was in den Schriften und durch die Worte der Propheten gelehrt wird. Wie gesegnet sind wir doch, dass wir den Bericht über die Mission unseres Herrn und Erretters im Buch Mormon haben und somit einen zweiten Zeugen für die Lehre, die in der Bibel verkündet wird. Warum ist es wichtig, dass die Welt sowohl die Bibel als auch das Buch Mormon hat? Ich glaube, die Antwort ist im 13. Kapitel des 1. Nephi zu finden. Nephi berichtet, und der Engel sprach zu mir, nämlich, diese letzten Aufzeichnungen, die du bei den anderen gesehen hast, das ist das Buch Mormon, sollen die Wahrheit der ersten, also der Bibel, bestätigen, die von den 12 Aposteln des Lammes stammen, und sollen die klaren und kostbaren Dinge, die daraus weggenommen worden sind, kundtun und sollen allen Geschlechtern, Sprachen und Völkern kundtun, dass das Lamm Gottes der Sohn des ewigen Vaters und der Erretter der Welt ist und dass alle Menschen zu ihm kommen müssen, sonst können sie nicht errettet werden. Weder die Bibel für sich allein noch das Buch Mormon für sich allein reicht aus. Beide sind notwendig, damit wir die vollständige Lehre Christi erfahren und darin unterwiesen werden. Dass wir beide Bücher brauchen, schmälert keines von beiden. Sowohl die Bibel als auch das Buch Mormon sind für unsere Errettung und Erhöhung notwendig. Präsident Esrathaf Benson hat ja ausdrücklich gesagt, wenn die Bibel und das Buch Mormon gemeinsam verwendet werden, werden falsche Lehren zuschanden gemacht. Zum Schluss möchte ich auf zwei Geschichten hinweisen, eine aus dem Alten Testament und eine aus dem Buch Mormon, um aufzuzeigen, wie die beiden Bücher ineinander wirken. Die Geschichte Abrahams beginnt mit seiner Befreiung von den götzendienerischen Chaldäern. Später wurden er und seine Frau Sarah von ihrem Kummer befreit und es wurde ihnen verheißen, dass alle Völker der Erde durch ihre Nachkommenschaft gesegnet sein würden. Im Alten Testament finden wir den Bericht darüber, wie Abraham Lot, seinem Neffen, aus Ägypten mitnimmt. Lot, der sich als erster für ein Stück Land entscheiden durfte, wählte die Jordanebene und schlug sein Zelt gegenüber von Sodom, einer überaus sündhaften Stadt, auf. Die meisten Schwierigkeiten, denen sich Lot in seinem Leben gegenüber sah, und es gab deren viele, kann man auf seine erste Entscheidung zurückführen, nämlich, dass er den Eingang seines Zeltes mit Blick auf Sodom errichtete. Abraham, der Vater der Glaubenstreuen, machte in seinem Leben andere Erfahrungen. Natürlich gab es viele Schwierigkeiten, aber er war gesegnet. Wir wissen nichts darüber, nach welcher Richtung der Eingang von Abrahams Zelt ausgerichtet war, aber im letzten Vers des 13. Kapitels von Genesis finden wir einen deutlichen Hinweis. Dort steht, da zog Abraham mit seinen Zelten weiter und ließ sich bei den Eichen von Mamre in Hebron nieder. Dort baute er dem Herrn einen Altar. Genau weiß ich es nicht, aber ich glaube schon, dass der Eingang von Abrahams Zelt zum Altar zeigte, den er dem Herrn gebaut hatte. Wie komme ich zu diesem Schluss? Weil ich die Geschichte aus dem Buch Mormon kenne, wo König Benjamin sein Volk anweist, sich zu versammeln, um seine letzte Rede zu hören. König Benjamin wies sie an, ihre Zelte mit dem Eingang zum Tempel hin aufzuschlagen. Wir können vom Bösen und von der Schlechtigkeit befreit werden, wenn wir uns den Lehren aus den Heiligen Schriften zuwenden. Der Heiland ist der große Befreier, denn er befreit uns von Tod und Sünde. Ich erkläre, dass Jesus der Messias ist und dass wir ihm näher kommen können, indem wir im Buch Mormon lesen. Das Buch Mormon ist ein weiterer Zeuge für Jesus Christus. Die ersten Zeugen für Jesus Christus sind das Alte und das Neue Testament, also die Bibel. Denken wir noch einmal daran, was mein Freund Scott über das Buch Mormon gesagt hat. Es ist ein großartiges Buch. Und ich bezeuge Ihnen, dass das Buch Mormon unter anderem deshalb so großartig ist, weil es mit der Bibel im Einklang ist. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Brothers and sisters,
according to the scriptures, den Heiligen Schriften zufolge war der Liahona eine runde Kugel von gediegener Machart mit zwei Spindeln. Eine zeigte Lehis Familie den Weg an, wohin sie in die Wildnis gehen sollte. Ich kann mir denken, weshalb Lehi überaus erstaunt war, als er dies zum ersten Mal sah. Ich weiß nämlich noch, wie ich reagierte, als ich zum ersten Mal miterlebte, wie ein GPS-Gerät funktioniert. Das kam mir wie ein modernes Gerät von gediegener Machart vor. Auf irgendeine mir unbegreifliche Weise kann diese kleine Vorrichtung in meinem Handy ganz genau lokalisieren, wo ich bin und mir genau anzeigen, wie ich an mein Ziel gelange. Für meine Frau Barbara und mich ist ein solches Gerät segensreich. Barbara ist froh, dass sie mir jetzt nicht mehr sagen muss, ich solle anhalten und nach dem Weg fragen. Und ich meinerseits kann meist zu Recht erklären, ich brauche niemanden zu fragen, ich weiß genau, wo es lang geht. Brüder und Schwestern, wir können auf ein Hilfsmittel zurückgreifen, das noch erstaunlicher ist als das beste GPS-Gerät. Jeder von uns kommt irgendwann zu einem gewissen Grad vom Weg ab. Doch durch die Eingebungen des Heiligen Geistes können wir wohlbehalten wieder auf den rechten Weg zurückgelangen. Und dank des Sühnopfers des Heilands können wir nach Hause zurückkehren. Sowohl eine ganze Gesellschaft wie auch der Einzelne können verloren gehen. Wir leben heute in einer Zeit, in der ein Großteil der Welt vom Weg abgekommen ist, besonders was Werte und Prioritäten in der Familie betrifft. Vor 100 Jahren hat Präsident Joseph F. Smith aufgezeigt, dass Glück unmittelbar mit der Familie zusammenhängt und uns ermahnt, unsere Anstrengungen dort zu bündeln. Er hat gesagt, es kann außerhalb der Familie kein wahres Glück geben. Ohne Dienen gibt es kein Glück und kein Dienst ist größer als der, der das Zuhause in eine göttliche Institution verwandelt und das Familienleben fördert und bewahrt. Die Familie muss reformiert werden. Ende des Zitats. Das Zuhause, also die Familie, muss in dieser zunehmend materialistischen Welt und profanen Welt reformiert werden. Ein erschreckendes Beispiel ist, dass die Ehe hier in den USA immer geringer geachtet wird. Vor kurzem wurde in der New York Times berichtet, dass der Anteil an Kindern, die von unverheirateten Frauen zur Welt gebracht werden, einen neuen Rekord erreicht hat. Über die Hälfte aller Kinder von Amerikanerinnen unter 30 werden unehelich geboren. Uns ist auch bekannt, dass von den Paaren in den USA, die doch heiraten, sich fast die Hälfte wieder scheiden lässt. Selbst diejenigen, die verheiratet bleiben, gehen häufig in die Irre, weil sie zulassen, dass andere Dinge störend auf die familiären Beziehungen einwirken. Ebenso besorgniserregend ist die immer breiter werdende Kluft zwischen Arm und Reich und zwischen denjenigen, die familiäre Werte und Pflichten beharrlich aufrechterhalten und denen, die damit aufgehört haben. Statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass jemand, der weniger gebildet ist und daher ein niedrigeres Einkommen hat, heiratet und in die Kirche geht, und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass er sich auf Straftaten einlässt und uneheliche Kinder hat. Diese Tendenzen sind auch in vielen anderen Teilen der Welt beunruhigend. Im Gegensatz zu dem, was viele angenommen haben, ist Wohlstand und Bildung anscheinend damit verknüpft, dass jemand eher eine Familie im klassischen Sinn gründet und traditionelle Werte hochhält. Die entscheidende Frage dreht sich aber natürlich um Ursache und Wirkung. Findet man in manchen Gesellschaftsschichten festere Werte und intaktere Familien, weil sie gebildeter und wohlhabender sind? Oder sind sie gerade wegen ihrer Werte und intakten Familien gebildeter und wohlhabender? In dieser weltweit vertretenen Kirche wissen wir, dass Letzteres zutrifft. Wenn jemand die Verpflichtungen aus dem Evangelium in Hinblick auf Familie und Religion auf sich nimmt, geht es ihm in geistiger und oft auch in zeitlicher Hinsicht besser. Und natürlich wird auch die Gesellschaft im Allgemeinen gestärkt, wenn Familien enger zusammenwachsen. Die Verpflichtung gegenüber der Familie und Werten ist die Grundursache. Fast alles andere ist die Wirkung. Wenn ein Paar heiratet und gegenseitige Verpflichtungen eingeht, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit enorm, dass es ihm in wirtschaftlicher Hinsicht gut geht. Wird ein Kind im Bund der Ehe geboren und wächst es mit Mutter und Vater auf, steigt die Wahrscheinlichkeit explosionsartig, dass es später im Beruf erfolgreich ist. Wenn Familien zusammen arbeiten und spielen, gedeihen Nachbarschaft und das Gemeinwesen. Es geht mit der Wirtschaft aufwärts und es werden weniger staatliche Mittel und kostspielige Auffangnetze benötigt. Die schlechte Nachricht ist also, dass der Verfall der Familie eine lange Reihe gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Probleme nach sich zieht. Doch die gute Nachricht ist, treu dem Prinzip von Ursache und Wirkung können diese Probleme behoben werden, wenn nämlich die Ursache beseitigt wird. Ungerechtigkeit wird dadurch ausgemerzt, indem man die richtigen Grundsätze und Werte zur Anwendung kommen. Brüder und Schwestern, der wichtigste ursächliche Grund dafür, dass wir leben, ist die Familie. Wenn wir uns diesem eigentlichen Grund widmen, verbessert sich unser Leben in jeder Hinsicht und wir werden als Volk und als Kirche ein Beispiel und ein Leuchtfeuer für alle Völker der Erde sein. Dies ist jedoch nicht leicht in einer Welt, in der sich das Herz der Menschen den verschiedensten Dingen zuwendet und in der sich der gesamte Planet unablässig in einem früher noch unvorstellbaren Tempo zu drehen und verändern scheint. Nichts bleibt lange so, wie es war. Stile, Trends, Stimmung, politische Korrektheit und selbst die Auffassung davon, was richtig und falsch ist, ändern sich ständig. Wie der Prophet Jesaja vorhersah, wird das Böse gut und das Gute böse genannt. Die geistige Kluft wird immer größer, da das Böse in immer trügerischer und raffinierterer Form auftritt und die Menschen anzieht wie ein schwarzer Magnet, während das Evangelium der Wahrheit und des Lichts die Aufrichtigen und die Ehrenhaften der Erde, die sich um Wertmaßstäbe und Gutes bemühen, zu sich zieht. Wir mögen vergleichsweise nur wenige sein, doch können wir als Mitglieder dieser Kirche über diese wachsende Kluft hinüberreichen. Wir kennen die Macht des Dienens, bei dem Christus im Mittelpunkt steht und die Kinder Gottes einander näher bringt, ungeachtet ihres geistigen oder gesellschaftlichen Standes. Vor einem Jahr forderte uns die erste Präsidentschaft auf, einen Tag des Dienens durchzuführen, um das 75-jährige Bestehen des Wohlfahrtsprogramms zu feiern, das ja die Eigenständigkeit fördert. Millionen Stunden kamen von den Mitgliedern auf der ganzen Welt zusammen. Die Kirche ist der Anlegeplatz in diesem stürmischen Meer, ein Anker in der wogenden See der Veränderung und Spaltung, ein Leuchtfeuer für diejenigen, die an Werte glauben und sich um Rechtschaffenheit bemühen. Der Herr setzt die Kirche als Werkzeug ein, um seine Kinder auf der ganzen Welt unter den Schutz des Evangeliums zu bringen. Der Geist des Elia, dem keine Grenzen gesetzt sind, dient dem Herrn in seinen Absichten, was die ewige Bestimmung seiner Kinder anbelangt, ebenfalls als machtvolles Werkzeug. Wie Maleachi sagte, wird der Heilige Geist das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne ihren Vätern. In der Kirche zeigt sich beispielhaft, wie sich Herzen einander zuwenden. Sie dient als Katalysator, um Gutes in der Welt herbeizuführen. Unter den Mitgliedern der Kirche, die im Tempel geheiratet haben und die sonntags regelmäßig zur Kirche gehen, ist die Scheidungsrate erheblich niedriger als anderswo. Familien bleiben stärker verbunden und stehen in engerem Kontakt. Unsere Familien sind gesünder und unsere Lebenserwartung liegt ein gutes Stück über dem Durchschnitt der Bevölkerung. Wir spenden pro Kopf mehr Geld und leisten mehr Dienst für wohltätige Zwecke und streben vergleichsweise eher ein Hochschulstudium an. Ich will damit keinesfalls prahlen. Doch bezeuge ich, dass das Leben besser ist und wir glücklicher sind, wenn sich unser Herz der Familie zuwendet und die Familie im Licht des Evangeliums Christi wandelt. Was können wir also tun, um nicht verloren zu gehen? Mein erster Vorschlag lautet, setzen wir Prioritäten. Stellen Sie alles, was außerhalb Ihrer vier Wände zu tun ist, dem hinten an, was innerhalb der Familie anliegt, damit diese gestärkt wird. Denken Sie an das, was Präsident Harold B. Lee uns nahelegte. Die wichtigste Arbeit, die Sie jemals tun können, ist das, was Sie in Ihren vier Wänden tun. Und um Präsident David O. McKays zeitlosen Ausspruch zu zitieren, kein anderweitiger Erfolg kann ein Versagen in der Familie wettmachen. Gestalten Sie das Leben so, dass Zeit zum Beten, für das Schriftstudium und für Familienaktivitäten bleibt. Übertragen Sie Ihren Kindern Pflichten im Haushalt, damit sie lernen zu arbeiten. Bringen Sie bei, dass sie von dem Schmutz, der sexuellen Freizügigkeit und der Gewalt im Internet, in den Medien und in Videospielen ferngehalten werden, wenn sie das Evangelium leben. Dann gehen sie nicht in die Irre und sind darauf vorbereitet, verantwortungsvoll zu handeln, wenn es darauf ankommt. Zweitens, wir müssen die richtige Reihenfolge beachten. Zuerst kommt die Eheschließung und dann die Kinder. Zu viele in der Welt haben diese natürliche Reihenfolge vergessen oder glauben, sie könnten sie ändern oder gar umdrehen. Wischen Sie jedwede Ängste durch Glauben fort. Vertrauen Sie darauf, dass die Macht des Herrn Sie führt. Denjenigen von Ihnen, die noch nicht verheiratet sind, sage ich, setzen Sie alles daran, einen Partner für die Ewigkeit zu finden. Junge Brüder, denken Sie an etwas, was Präsident Joseph F. Smith noch gesagt hat. Einem oberflächlichen Menschen scheint das Junggesellendasein wünschenswert zu sein, weil es nur ein Minimum an Verantwortung mit sich bringt. Die wahre Schuld liegt bei den jungen Männern. Der heute ausgestellte Freibrief bringt sie vom Pfad der Pflicht und der Verantwortung ab. Und ihre Schwestern haben darunter zu leiden. Sie würden ja, wenn sie denn könnten, heiraten und ihre Aufgaben im Familienleben frohgemut auf sich nehmen. Und für die jungen Frauen möchte ich hinzufügen, dass auch Sie diese Aufgabe nicht aus den Augen verlieren dürfen. Keine Karriere kann so erfüllend sein wie das Großziehen von Kindern. Und wenn Sie einmal so alt sind wie ich, wird Ihnen das noch klarer sein. Drittens, Ehemänner und Ehefrauen. Sie müssen in der Ehe gleichwertige Partner sein. Lesen Sie die Proklamation über die Familie oft. Machen Sie sich klar, was darin ausgesagt wird und halten Sie sich daran. Vermeiden Sie ungerechte Herrschaft in jedweder Form. Niemand besitzt den Partner oder seine Kinder. Gott ist unser aller Vater und hat uns den Vorzug gewährt, der zuvor nur ihm allein zukam. nämlich selbst eine Familie zu gründen, damit wir ihm ähnlicher werden können. Als seine Kinder sollen wir in der Familie lernen, Gott zu lieben und zu erkennen, dass wir ihn um die Hilfe bitten können, die wir brauchen. Ein jeder, ob verheiratet oder alleinstehend, kann glücklich sein und seine Familie, wie auch immer diese geartet sein mag, eine Stütze sein. Und zum Schluss, nutzen Sie die Hilfsmittel der Kirche für die Familie. Die Familie kann bei der Erziehung der Kinder die Hilfe der Gemeinde in Anspruch nehmen. Unterstützen Sie die Priestertumsführer und die Hilfsorganisationsleitungen und arbeiten Sie mit ihnen zusammen. Schöpfen Sie das Angebot der Kirche an Programmen für die Jugendlichen und für die Familie voll aus. Behalten Sie einen weiteren tiefgründigen Ausspruch präsent, Lies, im Gedächtnis, nämlich, dass die Kirche das Gerüst ist, mit dem wir ewige Familien zu Wege bringen. Falls Sie aus irgendeinem Grund als Einzelner oder als Familie vom Weg abgekommen sind, müssen Sie sich nur an das halten, was der Heiland gemäß dem Lukas-Evangelium Kapitel 15 gelehrt hat, um ihren Kurs zu berichtigen. Darin veranschaulicht der Herr, wie beharrlich ein Hirte nach einem verlorenen Schaf sucht, wie eine Frau nach einer verlorenen Münze sucht und wie der verlorene Sohn willkommen geheißen wird, als er zum Elternhaus zurückkehrt. Warum hat Jesus diese Gleichnisse erzählt? Er möchte, dass wir wissen, dass kein einziger je so verloren gehen kann, dass er nicht dank seines Sühnopfers und seiner Lehren auf den Weg zurückgelangen könnte. Wenn Sie sich darum bemühen, gemäß dem Evangelium und der Lehre Christi zu leben, werden Sie und Ihre Familie vom Heiligen Geist geführt werden. Dann haben Sie ein geistiges GPS-Gerät, das Ihnen immer zeigt, wo Sie sich befinden und wohin Sie unterwegs sind. Ich gebe Zeugnis, dass der auferstandene Erlöser der Menschheit uns alle liebt. Und er hat verheißen, dass er uns sicher in die Gegenwart unseres Vaters im Himmel zurückführt. Das bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Like all good parents, my own parents desired a bright future for
them. Wie alle gute Eltern wünschten sich meine eigenen Eltern für ihre Kinder eine rosige Zukunft. Mein Vater gehörte nicht der Kirche an und aufgrund der ungewöhnlichen Umstände der damaligen Zeit beschlossen meine Eltern, dass meine Geschwister und ich unsere Heimatinsel amerikanisch Samoa im Südpazifik verlassen und in die USA reisen sollten, um dort zur Schule zu gehen. Der Entschluss, sich von uns zu trennen, fiel meinen Eltern schwer, besonders meiner Mutter. Sie wussten, dass in unserer neuen Umgebung bisher unbekannte Herausforderungen auf uns zukommen würden. Sie machten sich jedoch mit Glauben und Entschlossenheit an die Umsetzung ihres Plans. Da meine Mutter in der Kirche aufgewachsen war, wusste sie, was es bedeutet, zu beten und zu fasten. Meine Eltern spürten beide, dass sie den Beistand des Himmels benötigten, um ihren Kindern helfen zu können. In diesem Geiste legten sie einen Wochentag fest, an dem sie für uns regelmäßig fasteten und beteten. Sie hatten das Ziel vor Augen, ihre Kinder auf eine rosige Zukunft vorzubereiten. Sie handelten entsprechend und übten ihren Glauben aus, indem sie sich um die Segnungen des Herrn bemühten. Dank ihres Fastens und Betens empfingen sie christliche und friedvolle Zusicherung, dass alles wohl sein werde. Wie erlangen wir inmitten der Prüfungen des Lebens den nötigen Weitblick, um uns all dem widmen zu können, was uns dem Erretter näher bringt? In den Sprichwörtern heißt es treffend: Ohne prophetische Offenbarung verwildert das Volk. Wenn wir lieber gedeihen, als verwildern wollen, müssen wir eine Vorstellung davon erlangen, wie der Erretter uns sieht. Der Erretter sah mehr in den einfachen Fischern, die er aufforderte, ihm nachzufolgen, als sie anfänglich selbst in sich erkennen konnten. Er hatte eine Vorstellung davon, was für Menschen aus ihnen werden konnten. Er erkannte die Tugenden und die Möglichkeiten, die in ihnen steckten, und er schritt zur Tat, indem er sie berief. Anfangs verfügten sie über keinerlei Erfahrung, aber als sie ihm nachfolgten, sich ihn zum Vorbild nahmen und seine Lehren verinnerlichten, wurden sie schließlich seine Jünger. Es gab eine Zeit, da sich einige Jünger vom Herrn abwandten, weil ihnen das, was sie von ihm gehört hatten, unerträglich war. Jesus ahnte, dass sie sich noch weiter abwenden würde und fragte daher die Zwölf, wollt ihr auch weggehen? Die Antwort des Petrus spiegelt wieder, wie sehr er sich gewandelt hatte und dass er eine Vorstellung davon besaß, wer der Erretter war. Zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, so seine Worte. Mit derartigem Weitblick waren diese gläubigen, treuen Jünger in der Lage, Schweres zu vollbringen, als sie umherzogen, um das Evangelium zu verkünden und die Kirche aufzurichten, nachdem der Erretter von ihnen gegangen war. Letztlich ließen einige von ihnen um ihres Zeugnis willen sogar ihr Leben. In den Heiligen Schriften gibt es noch weitere Beispiele von Menschen, die eine klare Vorstellung vom Evangelium erlangten und dann entsprechend handelten. Dem Propheten Alma ging es so, als er hörte, wie Abinadi vor König Noah unerschrocken lehrte und Zeugnis ablegte. Er handelte nach Abinadis Worten. Er ging umher und gab alles, was er erfahren hatte, weiter und taufte viele, die an seine Worte glaubten. Während der Apostel Paulus die ersten Heiligen verfolgte, wurde er auf der Straße nach Damaskus bekehrt. Danach schritt er zur Tat, indem er Christus verkündete und bezeugte. In unserer Zeit folgen viele junge Männer, junge Frauen und ältere Ehepaare dem Ruf eines Propheten Gottes und gehen auf Mission. Getragen von Glauben und Mut lassen sie ihre Zuhause und alles, was ihnen vertraut ist, zurück, weil sie überzeugt davon sind, als Missionare viel Gutes bewirken zu können. Sie handeln entsprechend ihrer Vorstellung vom Dienst für den Herrn und sind somit vielen Menschen ein Segen, wodurch sie sich letztlich auch selbst verändern. Bei der letzten Generalkonferenz dankte uns Präsident Monson dafür, dass wir einander dienen und hielt uns vor Augen, dass wir die Hände sein müssen, mit denen Gott seine Kinder hier auf der Erde segnet. Es ist herzerwärmend zu sehen, wie dieser Auftrag erfüllt wird und die Mitglieder der Kirche zur Tat schreiten, so wie er es sich das vorstellt. Der Erretter wusste, dass wir Hilfe brauchen würden und sagte kurz vor seinem Abschied, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Seinen Jüngern prägte er ein, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Es handelt sich um denselben Heiligen Geist, der auch uns die Kraft geben und dazu anspornen kann, so zu handeln wie der Erretter und unsere neuzeitlichen Propheten und Apostel es lehren. In dem Maße, wie wir den Worten unserer Führer Taten folgen lassen, vertieft sich unser Verständnis dafür, was der Erretter sich für uns vorstellt. Im Laufe dieser Konferenz haben wir inspirierten Rat von Propheten und Aposteln erhalten. Befassen Sie sich mit Ihren Aussagen und denken Sie im Herzen darüber nach. Bemühen Sie sich dabei darum, dass der Heilige Geist Ihnen hilft, eine Vorstellung davon zu bekommen, was diese Worte für Ihr Leben bedeuten. Üben Sie dann mit dieser Vorstellung vor Augen Glauben aus und handeln Sie entsprechend. Forschen Sie in den Heiligen Schriften und vertiefen Sie sich in sie mit dem Ziel, mehr Licht und Erkenntnis dazu zu erhalten, wie ihre Botschaft an sie lautet. Sinnen Sie im Herzen über sie nach und gestatten Sie ihnen, sie zu inspirieren. Handeln Sie dann so, wie Sie inspiriert werden. So wie meine Familie es erlebt hat, kann uns Fasten und Beten eine Richtschnur sein. Alma beschrieb Fasten und Beten als eine Möglichkeit, Gewissheit zu erlangen. Er sagte, ich habe viele Tage gefastet und gebetet, um dies für mich selbst wissen zu können. Auch jeder von uns kann durch Fasten und Beten erkennen, wie wir den Herausforderungen des Lebens begegnen sollen. Wir erleben manchmal Schweres, was unseren Weitblick trübt und unseren Glauben so zu handeln, wie wir es sollten, untergräbt. Wir bekommen so viel zu tun, dass es uns über den Kopf wächst und wir meinen, nicht mehr schultern zu können. Jeder Mensch ist anders, dessen ungeachtet gebe ich demütig zu bedenken, dass wir den Blick auf den Erretter und seine Lehren richten müssen. Was sah er in Petrus, Jakobus und Johannes und den übrigen Aposteln, was ihn zur Tat drängte, sodass er sie aufforderte, ihm zu folgen? So wie bei ihnen hat der Erretter auch ganz klar vor Augen, was für ein Mensch aus uns werden kann. Wir müssen im gleichen Maß wie die ersten Apostel Glauben und Mut aufbringen, damit wir uns wieder auf das konzentrieren können, worauf es wirklich ankommt, und was anhaltendes Glück und große Freude mit sich bringt. Wenn wir das Leben unseres Erretters und seine Lehren betrachten, sehen wir ihn unter den Menschen umhergehen und lehren, beten, emporziehen und heilen. Wenn wir ihm nacheifern und so handeln, wie er es uns zeigt, entwickeln wir eine Vorstellung davon, was für ein Mensch wir werden können. Durch die Hilfe des Heiligen Geistes werden sie erkennen, wie sie mehr Gutes bewirken können. Veränderungen werden sich anbahnen und sie werden ihr Leben so umgestalten, wie es ihnen und ihren Angehörigen Segen bringt. Während seines Wirkens unter den Nephiten stellte der Heiland die Frage, was für Männer sollt ihr sein? Seine Antwort, so wie ich bin. Wir brauchen seine Hilfe, um so werden zu können wie er. Er hat uns den Weg gezeigt, darum bittet und ihr werdet empfangen. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Denn wer bittet, der empfängt. Und wer anklopft, dem wird aufgetan werden. Ich weiß, dass es ungeahnte Segnungen mit sich bringt, wenn wir eine Vorstellung davon erlangen, wie der Erretter uns sieht und entsprechend handeln. Dank dem Weitblick meiner Eltern konnte ich nicht nur eine gute Ausbildung genießen, sondern wurde auch in die Lage versetzt, das Evangelium kennenzulernen und anzunehmen. Wichtiger noch, ich erkannte, was es heißt, gute und glaubenstreue Eltern zu haben. Einfach gesagt, mein Leben hatte sich für immer verändert. So wie Weitblick meine Eltern veranlasste, für das Wohl ihrer Kinder zu fasten und zu beten und die ersten Apostel aufgrund ihres Weitblicks dem Heiland nachfolgen können, auch wir eine klare Vorstellung haben, die uns inspiriert und zur Tat drängt. Brüder und Schwestern, die Geschichte der Kirche ist geprägt von visionärer Vorstellungskraft gepaart mit Glauben und Mut zur Tat. Schauen Sie nur, wie weit uns das gebracht hat und welche Segnungen wir erlangt haben. Glauben Sie daran, dass der Herr auch Sie mit Weitblick und dem Mut zur Tat segnen kann. Ich gebe Zeugnis vom Erretter und seinen Wunsch, dass wir zu ihm zurückkehren mögen. Dazu mögen wir den Glauben haben, zur Tat zu schreiten, ihm nachzufolgen und so zu werden, wie er ist. In verschiedenen Phasen unseres Lebens streckt er uns die Hand entgegen und lädt uns ein. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. So wie der Erretter in seinen ersten Aposteln großes Potenzial erkannte, sieht er es auch in uns. Versuchen wir uns so zu betrachten, wie der Erretter uns sieht. Ich bete darum, dass wir solchen Weitblick gepaart mit Glauben und Mut zur Tat aufbringen können im Namen Jesu Christi. Amen.
The choir and congregation will now join in singing.
Der Chor und die Anwesenden singen nun gemeinsam das Lied Hoffnung Israels, Nummer 170 im Deutschen Gesangbuch. Nach dem Lied sprechen Elder Larry Y. Wilson, Elder David F. Evans und Elder Paul B. Piper von den 70ern zu uns. Danach hören wir von Elder Neil L. Anderson vom Kollegium der 12 Apostel.
This is the 182nd.
Dies ist die 182. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
A month or so after we were married,
etwa einen Monat nach unserer Hochzeit, unternahm meine Frau und ich eine lange Autofahrt. Sie fuhr und ich versuchte, mich zu entspannen. Ich sage, ich versuchte, weil bekannt war, dass es auf dieser Autobahn mehrere Radarfallen gab. Und meine Frau fuhr damals gerne etwas zu schnell. Ich sagte, du fährst zu schnell, fahr doch langsamer. Nanu, dachte meine frisch Angetraute, ich fahre jetzt schon seit fast 10 Jahren und bis auf meinen Fahrlehrer hat mir noch nie jemand gesagt, wie ich zu fahren habe. Und so erwiderte sie, woher nimmst du das Recht, mir zu sagen, wie ich fahren soll? Offen gestanden hatte ich mit dieser Frage nicht gerechnet. Und so sagte ich, im besten Bestreben, meiner neuen Aufgaben als Ehemann gerecht zu werden, weiß ich auch nicht. Ich bin eben dein Mann und ich trage das Priestertum. Brüder, dazu nur eines. Falls Sie je in eine ähnliche Lage geraten sollten, diese Antwort ist nicht die richtige. Glücklicherweise kann ich berichten, dass dies das einzige Mal war, dass ich diesen Fehler gemacht habe. Im Buch Lehre und Bündnisse wird erklärt, dass das Recht, das Priestertum zu gebrauchen, ob daheim oder anderswo, untrennbar mit der Rechtschaffenheit in unserem Leben verknüpft ist. Die Mächte des Himmels können nur nach den Grundsätzen der Rechtschaffenheit beherrscht und gebraucht werden. Weiter steht dort, dass wir diese Macht verlieren, wenn wir auch nur mit dem geringsten Maß von Unrecht irgendwelche Gewalt oder Herrschaft oder Nötigung auf die Seele anderer ausüben wollen. Diese Schriftstelle besagt, dass wir andere nach den Grundsätzen der Rechtschaffenheit führen sollen. Solche Grundsätze gelten für alle Führer in der Kirche sowie für alle Väter und Mütter zu Hause. Wir verlieren das Anrecht auf den Geist des Herrn und auf jegliche Vollmacht, die wir von Gott erhalten haben, wenn wir nicht auf rechtschaffene Weise Herrschaft über jemanden ausüben. Wir glauben vielleicht, dass ein solches Vorgehen gut für denjenigen ist, der beherrscht wird. Aber jedes Mal, wenn wir jemanden, der seine Entscheidungsfreiheit nutzen kann und soll, zur Rechtschaffenheit zwingen, handeln wir nicht rechtschaffen. Es ist zwar in Ordnung, einem anderen feste Grenzen zu setzen, aber man sollte das stets liebevoll und geduldig machen und auf eine Weise, die ewige Grundsätze erkennen lässt. Man kann andere einfach nicht dazu zwingen, das Rechte zu tun. Aus den Heiligen Schriften geht klar hervor, dass dies nicht die Weise Gottes ist. Zwang führt zu Widerwillen, erzeugt von Misstrauen und gibt anderen das Gefühl, sie seien unfähig. Ihnen entgeht die Chance zu lernen, wenn derjenige, der die Herrschaft ausübt, hochmütig meint, er allein habe immer die richtige Antwort für sie. In den Heiligen Schriften steht, fast jedermann neigt von Natur aus dazu, sogleich mit dem Ausüben ungerechter Herrschaft anzufangen. Uns muss also bewusst sein, dass man leicht in diese Falle tappen kann. Auch Frauen können ungerechte Herrschaft ausüben, obgleich in den Schriften das Problem vor allem mit Männern in Verbindung gebracht wird. Ungerechte Herrschaft geht oft einher mit ständiger Kritik und der Verweigerung von Lob oder Zuneigung. Wer ein solches Verhalten zu spüren bekommt, glaubt, es solchen Führern oder Eltern niemals recht machen zu können. Er fühlt sich stets unzulänglich. Kluge Eltern müssen abschätzen können, wann ein Kind bereit ist, in einem bestimmten Lebensbereich seine Entscheidungsfreiheit selbst zu gebrauchen. Wenn Eltern jedoch alle Entscheidungsmacht für sich behalten und diese als ihr Recht ansehen, schränken sie das Wachstum und die Entwicklung ihrer Kinder erheblich ein. Unsere Kinder leben nur eine begrenzte Zeit bei uns daheim. Wenn wir ihnen die Zügel ihrer Entscheidungsfreiheit erst dann in die Hand geben, wenn sie ausziehen, haben wir zu lange gewartet. Sie werden nicht plötzlich kluge Entscheidungen treffen können, wenn sie niemals wichtige Entscheidungen treffen konnten, als sie noch zu Hause wohnten. Solche Kinder erheben sich oft gegen diesen Zwang oder sie sind durch die Unfähigkeit, selbst Entscheidungen zu treffen, behindert. Kluge Eltern bereiten ihre Kinder vor, auch ohne sie zurechtzukommen. Sie bieten ihnen Gelegenheiten zu wachsen, während die Kinder die geistige Reife entwickeln, ihre Entscheidungsfreiheit richtig zu gebrauchen. Und das bedeutet auch, dass Kinder manchmal Fehler machen und aus ihnen lernen. Wir haben in unserer Familie etwas erlebt, was uns gelehrt hat, Kindern zu helfen, ihre Entscheidungsfähigkeit zu entwickeln. Unsere Tochter Mary war eine hervorragende Fußballspielerin, als sie groß wurde. In einem Jahr spielte ihre Mannschaft um die Meisterschaft und, Sie ahnen es schon, das Spiel sollte an einem Sonntag stattfinden. Als Teenager hatte Mary schon jahrelang gehört, dass der Sabbat der Tag der Ruhe ist, nicht der Tag für Sport und Spiel. Sie war jedoch dem Druck ihrer Trainer und der anderen Spieler ausgesetzt und wollte auch die Mannschaft nicht hängen lassen. Sie fragte uns, was sie machen solle. Meine Frau und ich hätten ganz einfach für sie die Entscheidung treffen können. Doch wir beteten und überlegten und befanden dann, dass unsere Tochter bereit war, geistig die Verantwortung für ihre Entscheidung zu übernehmen. Wir lasen ein paar Schriftstellen mit ihr und schlugen Mary vor, darüber zu beten und nachzudenken. Einige Tage später gab sie ihre Entscheidung bekannt. Sie wollte am Sonntag spielen. Was sollten wir jetzt machen? Nachdem wir noch einmal darüber gesprochen und vom Geist eine Bestätigung erhalten hatten, ließen wir sie, wie versprochen, am Sonntag spielen, so wie sie sich entschieden hatte. Als das Spiel zu Ende war, ging Mary langsam auf ihre Mutter zu, die auf sie wartete. Ach, Mama, sagte sie, das war ein scheußliches Gefühl. So möchte ich mich nie wieder fühlen. Ich spiele nie wieder am Sonntag Fußball. Und daran hielt sie sich. Mary hatte den Grundsatz der Sabbatheiligung verinnerlicht. Hätten wir sie gezwungen, nicht zu spielen, hätten wir sie einer wertvollen und machtvollen Erfahrung mit dem Geist beraubt. Sie sehen also, dass man Kindern beibringen muss, wie man betet und Antworten auf seine Gebete erhält, um ihnen zu helfen, ihre Entscheidungsfreiheit richtig zu gebrauchen. Sie müssen auch darüber belehrt werden, wie wertvoll und sinnvoll Gehorsam ist und ebenso über andere wichtige Grundsätze des Evangeliums. Für uns war das Wichtigste bei der Kindererziehung, dass wir ihnen halfen, eine eigene Verbindung zum Himmel herzustellen. Wir wussten, dass sie sich letzten Endes auf den Herrn und nicht auf uns verlassen mussten. Brigham Young hat gesagt, wollte ich alles, was von den Menschenkindern gefordert wird, in eine Rangordnung bringen, so würde ich an die erste und oberste Stelle setzen, den Herrn, unseren Gott, suchen, bis wir zwischen Himmel und Erde eine Verbindung hergestellt haben, zwischen Gott und uns selbst. Mary hatte schon bei anderen Gelegenheiten eine Antwort auf ihre Gebete erhalten, und so vertrauten wir darauf, dass unsere Tochter diesen Kommunikationskanal zum Himmel weiter ausbauen würde. Sie zog also eine positive Lernerfahrung aus dieser Begebenheit und war gerüstet, in Zukunft bessere Entscheidungen zu treffen. Ohne diese Verbindung zum Heiligen Geist könnten Kinder und Eltern sämtliche schlechten Entscheidungen rechtfertigen, indem sie auf die Entscheidungsfreiheit verweisen. In den Schriften wird verheißen, dass diejenigen, die weise sind und sich den Heiligen Geist als ihren Führer genommen haben, nicht getäuscht werden. Eine weitere und tragische Nebenwirkung von ungerechter Herrschaft kann sein, dass man das Vertrauen auf die Liebe Gottes verliert. Ich kenne ein paar Leute, die fordernde und kontrollsüchtige Führer und Eltern hatten. Es ist ihnen stets schwer gefallen, die Liebe des himmlischen Vaters selbst zu verspüren, die sie bei einem rechtschaffenen Lebenswandel stützt und motiviert. Wenn wir den uns anvertrauten Menschen helfen möchten, die so wichtige Verbindung mit dem Himmel herzustellen, müssen wir solche Eltern und Führer sein, wie sie im Buch Lehre und Bündnisse in Abschnitt 121 beschrieben werden. Wir dürfen nur mit überzeugender Rede, mit Langmut, mit Milde und Sanftmut und mit ungeheuchelter Liebe handeln. Präsident Henry B. Eyring hat gesagt, am meisten können wir jungen Menschen helfen, wenn sie unser Vertrauen spüren, dass sie auf dem Weg heim zu Gott sind und dass sie es schaffen können. Da wir ja über die Grundsätze nachdenken, die uns in der Kirche und zu Hause leiten sollen, lassen Sie mich mit einem Beispiel aus Präsident Thomas S. Monsons Leben schließen. Ann Dibb, eine geborene Monson, hat erzählt, dass ihr Vater bis heute, wenn sie durch die Eingangstür ihres Elternhauses tritt, sagt, oh, sieh mal, wer da ist. Da sind wir aber froh. Ist sie nicht hübsch? Sie erzählt weiter, meine Eltern machen mir immer ein Kompliment. Es spielt keine Rolle, wie ich aussehe oder was ich gerade so mache. Wenn ich meine Eltern besuche, weiß ich, dass ich geliebt werde, Komplimente bekomme, willkommen geheißen werde, mich zu Hause fühle. Brüder und Schwestern, dies ist die Art und Weise des Herrn. Auch wenn sie in der Vergangenheit schlecht behandelt wurden, weiß ich, dass der Herr möchte, dass sie zu ihm kommen. Alle werden geliebt. Alle sind willkommen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
In dieser Konferenz und in anderen Versammlungen in letzter Zeit haben viele sich gefragt, wie kann ich mithelfen, die Kirche des Herrn aufzurichten und dort, wo ich lebe, zu echtem Wachstum beizutragen. Bei diesem wie bei jedem anderen Vorhaben ist das allerwichtigste Werk, stets zu Hause in der Familie zu verrichten. In der Familie wird die Kirche aufgerichtet. Dort entsteht echtes Wachstum. Wir müssen unsere Kinder in den Grundsätzen und Lehren des Evangeliums unterweisen. Wir müssen ihnen helfen, Glauben an Jesus Christus zu entwickeln und sie darauf vorbereiten, sich mit 8 Jahren taufen zu lassen. Wir müssen selbst dem Glauben treu sein, damit unsere Kinder an unserem Beispiel sehen, wie sehr wir den Herrn und seine Kirche lieben. Dadurch können sie Freude daran finden, die Gebote zu halten. Sie sind glücklich in der Familie und dankbar, wenn sie anderen dienen können. In der Familie sollten wir uns an das Muster halten, das Nephi uns vorgegeben hat, als er sagte, wir arbeiten eifrig, um unsere Kinder zu bewegen, dass sie an Christus glauben und sich mit Gott versöhnen lassen. Wir reden von Christus, wir freuen uns über Christus, wir predigen von Christus, wir prophezeien von Christus und wir schreiben gemäß unseren Prophezeiungen, damit unsere Kinder wissen mögen, von welcher Quelle sie Vergebung ihrer Sünden erhoffen können. Wir arbeiten eifrig daran, unseren Kindern diese Segnungen zu ermöglichen, indem wir mit ihnen zur Kirche gehen, den Familienabend abhalten und gemeinsam in den Schriften lesen. Wir beten täglich als Familie, nehmen Berufungen an, besuchen die Kranken und Einsamen und unternehmen vieles mehr, womit wir unseren Kindern zeigen, dass wir sie lieben und dass wir unseren Vater im Himmel, seinen Sohn und deren Kirche lieben. Wir reden und prophezeien von Christus, wenn wir unsere Kinder beim Familienabend belehren oder uns mit einem Kind hinsetzen und ihm sagen, wie lieb wir es haben und vom wiederhergestellten Evangelium Zeugnis geben. Wir können über Christus schreiben, indem wir denen, die in der Ferne sind, Briefe schreiben. Für Missionare, Söhne oder Töchter beim Militär und alle unsere Lieben sind die Briefe, die wir ihnen schreiben, ein Segen. Mit Briefen von daheim sind nicht nur kurze E-Mails gemeint. Ein echter Brief ist etwas Greifbares, was man zur Hand nehmen, worüber man nachdenken und woran man sich freuen kann. Wir helfen unseren Kindern, sich auf das Sühnopfer des Heilands zu verlassen und Vergebung von unserem liebevollen Vater im Himmel zu erfahren, wenn wir selbst bei der Erziehung Liebe und Vergebungsbereitschaft an den Tag legen. Unsere Liebe und Vergebungsbereitschaft bringen uns unsere Kinder nicht nur näher, sondern sie stärken auch ihren Glauben daran, dass ihr Vater im Himmel sie liebt und dass er ihnen vergibt, wenn sie umkehren und sich bemühen, besser zu werden und besser zu handeln. Sie vertrauen auf diese Wahrheit, weil sie da ja auch mit ihren irdischen Eltern erlebt haben. Zusätzlich zu dem Werk, das wir in der eigenen Familie verrichten, erklärt Nephi, dass wir eifrig arbeiten sollen, um unsere Brüder zu bewegen, dass sie an Christus glauben und sich mit Gott versöhnen lassen. Als Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, hat jeder von uns die Möglichkeit und die Pflicht, andere vom Evangelium zu erzählen. So mancher, der das Evangelium dringend braucht, ist noch kein Mitglied der Kirche. Andere wiederum waren früher einmal dabei, müssen aber erneut die Freude verspüren, die sie einst empfanden, als sie das Evangelium annahmen. Der Herr liebt sowohl die Menschen, die noch nie vom Evangelium gehört haben, als auch diejenigen, die gerade im Begriff sind, zu Gott zurückzukehren. Er macht da keinen Unterschied und wir auch nicht. Es ist alles das gleiche Werk. Seelen, in welchem Zustand sie sich auch befinden mögen, sind für unseren Vater im Himmel, seinen Sohn und auch für uns von großem Wert. Das Werk unseres Vaters im Himmel und seines Sohnes besteht darin, die Unsterblichkeit und das ewige Leben aller seiner Kinder zustande zu bringen, und zwar ungeachtet ihrer derzeitigen Lebensumstände. Wir genießen den Vorzug, bei diesem großen Werk mithelfen zu dürfen. Präsident Thomas S. Monson hat erklärt, wie wir dabei mithelfen können. Er hat gesagt, wir müssen jetzt Erlebnisse mit der Missionsarbeit haben. Es reicht nicht, wenn wir uns zurücklehnen und an vergangene Erlebnisse zurückdenken. Um Erfüllung zu finden, muss man es sich zur Gewohnheit machen, seinen Mitmenschen kontinuierlich und auf ganz natürliche und normale Weise vom Evangelium zu erzählen. Es ist unser Werk, denen, die uns am Herzen liegen und die wir lieben, auf ganz natürliche und normale Weise vom Evangelium zu erzählen. Dadurch empfinden wir auch große Freude. Ich möchte Ihnen von 2 Begebenheiten dieser Art erzählen. David Orr Orchard wuchs in Salt Lake City auf. Die meisten seiner Freunde gehörten der Kirche an. Sie hatten einen großen Einfluss auf ihn. Außerdem wurde er von den Führern der Kirche in seinem Viertel immer wieder zu Aktivitäten eingeladen. Obwohl er sich damals nicht der Kirche anschloss, war seine Jugend geprägt vom Einfluss guter Freunde in der Kirche und den Aktivitäten, die von ihr veranstaltet wurden. Er zog dann von daheim aus, um zu studieren, und die meisten seiner Freunde gingen auf Mission. Er vermisste ihre Gesellschaft. Einer von Daves Schulfreunden war aber noch daheim. Dieser Freund traf sich jede Woche mit seinem Bischof, um sein Leben in Ordnung zu bringen, damit auch er auf Mission gehen konnte. Er und Dave zogen zusammen, und so war es ganz natürlich und normal, dass sie sich darüber unterhielten, warum er zu der Zeit noch nicht auf Mission war und sich so oft mit dem Bischof traf. Dieser Freund erklärte, wie dankbar er dem Bischof war, wie sehr er ihn respektierte und wie froh er war, umkehren und dienen zu dürfen. Dann fragte er Dave, ob er zum nächsten Gespräch mitkommen wolle. Was für eine Einladung. Aber wenn man ihre Freundschaft und die Umstände betrachtet, war es sowohl natürlich als auch normal. Dave sagte zu und traf sich bald selbst mit dem Bischof. Dies führte dazu, dass Dave beschloss, sich mit den Missionaren zu treffen. Er empfing das Zeugnis, dass das Evangelium wahr ist, und es wurde ein Taufdatum festgesetzt. Dave wurde von seinem Bischof getauft, und ein Jahr später heirateten Dave Orchard und Catherine Evans im Tempel. Sie haben 5 liebe Kinder. Catherine ist meine jüngere Schwester. Ich werde diesem guten Freund auf ewig dankbar sein, weil er Dave mit der Hilfe des Bischofs zur Kirche gebracht hat. Als Dave über seine Bekehrung sprach und Zeugnis von diesen Ereignissen gab, stellte er die Frage, und? Hat es sich gelohnt? War die Taufe dieses einzelnen Jungen es wert, dass sich Freunde, Jugendführer und der Bischof all die Jahre um ihn bemühten? Er deutete auf Catherine und seine 5 Kinder und sagte, nun, zumindest für meine Frau und unsere 5 Kinder hat es sich gelohnt. Wenn wir anderen vom Evangelium erzählen, geht es nie nur um einen einzelnen Jungen. Wenn sich jemand bekehrt oder zum Herrn zurückkehrt, wird immer eine ganze Familie gerettet. Die Kinder von Dave und Catherine sind mit dem Evangelium groß geworden und haben es angenommen. Eine Tochter und 2 Söhne sind auf Mission gegangen und ein weiterer hat gerade seine Berufung in die alpenländische Mission München erhalten. Die beiden Ältesten haben im Tempel geheiratet und das jüngste Kind besucht jetzt die Highschool und ist ebenfalls in jeder Hinsicht glaubensvoll. Treu. Hat es sich gelohnt? Oh ja, selbstverständlich. Schwester Eileen Wade nahm an genau jener Pfarrkonferenz teil, bei der Dave Orchard von seiner Bekehrung erzählte. Während der Konferenz kreisten ihre Gedanken die ganze Zeit um ihre eigene Familie. Insbesondere dachte sie an ihre Schwester Michelle, die schon lange nicht mehr zur Kirche kam. Michelle war geschieden und als Alleinerziehende für ihre 4 Kinder verantwortlich. Eileen hatte das Gefühl, dass sie ihr zusätzlich zu ihrem Zeugnis ein Exemplar des Buches »Unser Weg, glücklich zu sein« von Elder M. Russell Ballard schicken sollte. Das tat sie dann auch. In der Woche danach erzählt ihr eine Bekannte, dass auch sie das Gefühl gehabt habe, sie solle Kontakt zu Michelle aufnehmen. Auch diese Bekannte hatte Michelle eine kurze Mitteilung geschrieben, in der sie Zeugnis gab und ihre Verbundenheit zum Ausdruck brachte. Ist es nicht auffallend, wie der Geist oft auf mehrere Menschen einwirkt, um einem Einzelnen zu helfen, der in Not ist? Die Zeit verging. Michelle rief Eileen an und bedankte sich für das Buch. Sie sagte, sie erkenne langsam, dass geistig gesehen etwas in ihrem Leben fehlte. Eileen erklärte ihr, sie wisse, dass der Frieden, den sie sucht, im Evangelium zu finden sei. Sie sagte ihr, dass sie sie lieb habe und wolle, dass sie glücklich sei. Michelle fing an, ihr Leben zu ändern. Bald lernte sie einen lieben Mann kennen, der aktives Mitglied der Kirche war. Sie heirateten und wurden ein Jahr später im Tempel in Ogden gesiegelt. Vor kurzem ließ sich ihr 24-jähriger Sohn taufen. Ich möchte die übrigen Angehörigen von Michelle sowie allen Menschen, die noch nicht wissen, dass diese Kirche wahr ist, einladen, dies Gebet erfüllt zu tun. Lassen Sie zu, dass Ihre Angehörigen und Freunde und die Missionare Ihnen helfen. Sobald Sie erkennen, dass es wahr ist, und das ist es, schließen Sie sich uns an, indem Sie den gleichen Schritt gehen. Wie diese Geschichte ausgeht, wissen wir noch nicht. Aber diese wunderbare Frau und ihre Familie haben viel Gutes dadurch erlebt, dass Menschen, die sie gern hatten, auf eine Eingebung geachtet und auf ganz natürliche und normale Weise Zeugnis gegeben und sie eingeladen haben, zurückzukommen. Ich habe viel über diese beiden Begebenheiten nachgedacht. Ein junger Mann, der sich bemühte, sein Leben in Ordnung zu bringen, half einem anderen jungen Mann, der nach der Wahrheit suchte. Eine Frau ließ ihre Schwester, die seit 20 Jahren nicht mehr zur Kirche ging, an ihrem Zeugnis und ihrem Glauben teilhaben. Wenn wir beten, und den Vater im Himmel fragen, wem wir helfen können, und ihm versprechen, den Eingebungen zu folgen, durch die er uns wissen lässt, wie wir mithelfen können, dann erhört er unsere Gebete und wir werden ein Werkzeug in seinen Händen und verrichten sein Werk. Das wird dadurch ausgelöst, dass wir liebevoll den Eingebungen des Heiligen Geistes folgen. Als Sie gerade gehört haben, wie man denjenigen, die einem am Herzen liegen, auf natürliche und normale Weise vom Evangelium erzählen kann, haben wahrscheinlich viele unter Ihnen etwas Ähnliches erlebt wie damals Eileen Wade. Ihnen ist jemand in den Sinn gekommen, um den Sie sich bemühen und den Sie entweder einladen sollten, zurückzukehren, oder dem Sie von Ihren Gefühlen für das Evangelium Jesu Christi erzählen sollten. Ich lade Sie ein, dieser Eingebung unverzüglich zu folgen. Sprechen Sie mit Ihrem Bekannten oder Angehörigen. Tun Sie es auf natürliche, normale Weise. Lassen Sie ihn wissen, dass Sie ihn und den Herrn lieb haben. Die Missionare können Ihnen helfen. Mein Rat ist derselbe, den Präsident Monson so oft von eben diesem Rednerpult aus gegeben hat. Folgen Sie den Eingebungen stets unverzüglich. Folgen Sie der Eingebung, und zwar voller Liebe. Dann werden Sie sehen, wie unser Vater im Himmel Ihre Bereitschaft zu handeln dazu nutzt, in Ihrem Leben und im Leben dessen, um den Sie sich Gedanken machen, ein Wunder zu bewirken. Meine lieben Brüder und Schwestern, wir können die Kirche des Herrn aufrichten und echtes Wachstum erleben, wenn wir daran arbeiten, unsere Familie und denen, die uns viel bedeuten, die Segnungen des Evangeliums zu bringen. Dies ist das Werk des himmlischen Vaters und seines Sohnes. Ich weiß, dass sie leben und unsere Gebete erhören. Wenn wir diesen Eingebungen folgen und daran glauben, dass der Herr ein Wunder vollbringen kann, werden Wunder geschehen und Menschen ihr Leben ändern. Im Namen Jesu Christi, Amen.
Etwa 1500 Jahre vor Christus näherte sich an den Hängen des Berges Horeb ein Hirte einem brennenden Busch. Diese Begegnung mit Gott war der Beginn einer Wandlung. Mose wurde von einem Hirten zu einem Propheten und hütete fortan keine Schafe mehr, sondern sammelte das Volk Israel. 1300 Jahre später faszinierte das Zeugnis, das ein verurteilter Prophet ablegte, einen privilegierten jungen Priester am Hofe eines Königs. Durch diese Begegnung begann Alma, sich von einem Staatsdiener zu einem Diener Gottes zu entwickeln. Fast 2000 Jahre später begab sich ein 14-jähriger Junge in einen Wald, um auf eine aufrichtige Frage eine Antwort zu erhalten. Die Begegnung mit im Heiligen Hain machte Joseph Smith schließlich zu einem Propheten. Das Leben von Mose, Alma und Joseph Smith änderte sich durch Begegnungen mit Gott. Diese Erfahrungen gaben ihnen die Kraft, dem Herrn und seinem Werk ihr Leben lang treu zu bleiben, trotz unermesslichen Widerstands und schwerer Prüfungen, die darauf folgten. Unsere Erfahrungen mit Gott sind vielleicht nicht so unmittelbar und dramatisch, noch sind unsere Schwierigkeiten so beängstigend. Doch wie bei den Propheten hängt unsere Kraft, treu auszuharren, davon ab, dass wir das, was wir von oben empfangen, erkennen, nicht vergessen und heilig halten. Die Vollmacht, die Schlüssel und die Verordnung sind in der heutigen Zeit auf der Erde wiederhergestellt worden. Auch gibt es heilige Schriften und besondere Zeugen. Wer Gott sucht, kann zur Sündenvergebung getauft und durch Hände auflegen, zur Taufe mit Feuer und dem Heiligen Geist konfirmiert werden. Mit diesen wiederhergestellten Gaben ist an unseren Begegnungen mit Gott meist das dritte Mitglied der Gottheit beteiligt, der Heilige Geist. Mit ganz leiser Stimme, so spricht der Geist zu mir, er führt mich, bewahrt mich. Wenn der Heilige Geist dich führt, zeigt er Wahrheit dir und Licht. Er legt Zeugnis ab vom Herrn, lässt dich sehen aus ewiger Sicht. Wenn wir Antworten von Gott haben wollen, spüren wir die sanfte, leise Stimme, die zu unserem Geist spricht. Diese Empfindungen und Eindrücke sind so natürlich, gar unterschwellig, dass man sie vielleicht gar nicht bemerkt oder dem Verstand oder der Intuition zuschreibt. Diese individuellen Botschaften zeugen davon, dass Gott jedes seiner Kinder liebt und sich um dessen individuelle Mission auf Erden sorgt. Wenn wir täglich über die Eingebung des Geistes nachdenken und diese aufschreiben, können wir erstens unsere Begegnung mit Gott besser erkennen, und sie zweitens für uns selbst und für unsere Nachkommen bewahren. Wenn wir sie aufschreiben, zeigen wir Gott auch ganz formell unsere Anerkennung und unseren Dank, denn in nichts beleidigt der Mensch Gott oder gegen niemanden entflammt sein Grimm, ausgenommen diejenigen, die nicht seine Hand in allem anerkennen. Im Hinblick auf das, was wir vom Geist empfangen, hat der Herr gesagt, das, was von oben kommt, ist heilig. Diese Aussage ist nicht nur eine Erinnerung, sondern zugleich eine Definition und eine Erklärung. Licht und Erkenntnis vom Himmel sind heilig. Sie sind heilig, weil sie aus dem Himmel stammen. Heilig bedeutet, dass etwas Ehrerbietung und Respekt verdient. Wenn der Herr etwas heilig nennt, möchte er damit zeigen, dass etwas von höherem Wert und höherer Bedeutung ist als etwas anderes. Heiliges muss sorgsamer, achtungsvoller und mit tieferer Ehrfurcht behandelt werden. Heilig sein gehört zu den höchsten Werten im Himmelreich. Das, was in den Augen Gottes heilig ist, wird für uns nur durch den Gebrauch der Entscheidungsfreiheit heilig. Dazu muss ein jeder das, was Gott heilig nennt, annehmen und heilig halten. Gott sendet Licht und Erkenntnis vom Himmel. Er lädt uns ein, zu empfangen, und sie wie etwas Heiliges zu behandeln. Nun gibt es aber in allen Dingen einen Gegensatz. Das Gegenteil von heilig ist profan oder säkular. Das, was zeitlich und weltlich ist. Das Weltliche wetteifert mit dem Heiligen um unsere Aufmerksamkeit und unsere Prioritäten. Weltliches Wissen ist ungemein wichtig für unser tägliches Leben. Der Herr hat uns aufgetragen, uns Wissen und Weisheit anzueignen, aus den besten Büchern zu studieren und zu lernen und mit Sprachen, Zungen und Völkern bekannt zu werden. Daher ist die Entscheidung, das Heilige dem Weltlichen vorzuziehen, eher eine Frage der Prioritäten. Beides schließt sich nicht aus, denn es ist gut, gelehrt zu sein, wenn man auf Gottes Ratschläge hört. Der Kampf um die richtigen Prioritäten zwischen Heiligem und Weltlichem, den wir alle im Herzen austragen, zeigt sich im Erlebnis des Mose mit dem brennenden Busch. Dort erhielt Mose von Jehova seine heilige Berufung, das Volk Israel aus der Knechtschaft zu befreien. Allerdings ließ sein weltliches Wissen um die Macht Ägyptens und des Pharaos in ihm anfangs Zweifel aufkommen. Doch schließlich glaubte Mose an das Wort des Herrn, bezwang sein weltliches Wissen und vertraute auf das Heilige. Dieses Vertrauen gab ihm die Kraft, zeitliche Prüfungen zu überwinden und Israel aus Ägypten zu führen. Nachdem Alma den Armeen Noahs entkommen war, nur um unter Amulon erneut in Knechtschaft zu geraten, hätte er an dem geistigen Zeugnis zweifeln können, das er erlangt hatte, als er Abinadi zuhörte. Doch er setzte sein Vertrauen in das Heilige und erhielt die Kraft, standzuhalten. Joseph Smith befand sich in einem ähnlichen Dilemma, als er mit der Übersetzung des Buches Mormon begann. Er wusste, wie heilig die Platten und die Übersetzungsarbeit waren, doch er ließ sich von Martin Harris überreden, weltlichen Belangen wie Freundschaft und finanziellen Gesichtspunkten Priorität einzuräumen. Den heiligen Anweisungen zum Trotz. Infolgedessen ging das Manuskript der Übersetzung verloren. Der Herr wies Joseph dafür zurecht, dass er das, was heilig ist, der Schlechtigkeit übergeben hatte und nahm ihm für eine gewisse Zeit die Platten und die Gabe zu übersetzen. Als Joseph seine Prioritäten wieder in Ordnung gebracht hatte, wurden ihm die heiligen Gegenstände zurückgegeben und die Arbeit wurde fortgesetzt. Im Buch Mormon gibt es noch weitere Beispiele für den Kampf darum, dem Heiligen Priorität einzuräumen. Wir erfahren von Gläubigen, deren Glaube sie zum Baum des Lebens führte, wo sie von dessen Frucht kosteten, der Liebe Gottes. Der Spott der Menschen in dem großen und geräumigen Gebäude bewirkte, dass sie ihren Blick vom Heiligen abwandten, dem Weltlichen zuwandten. Später waren die Nephiten überheblich geworden und leugneten den Geist der Prophezeiung. Und sie verspotteten das, was heilig war. Selbst einige von denen, die mit eigenen Augen die Zeichen und Wunder von der Geburt des Herrn gesehen hatten, verwarfen die heiligen Kundgebungen mit Hilfe weltlicher Erklärungen. Der Kampf hält auch heute an. Die weltlichen Stimmen nehmen an Lautstärke und Heftigkeit zu. Sie drängen die Gläubigen dazu, Ansichten aufzugeben, die von der Welt für irrational und unvernünftig gehalten werden, weil wir in einen Spiegel schauen und nur rätselhafte Umrisse sehen und die Bedeutung von allem nicht wissen, fühlen wir uns manchmal verletzlich und brauchen größere geistige Zusicherungen. Als Oliver Cowdery in solch einer Lage war, sagte ihm der Herr, wenn du ein weiteres Zeugnis begehrst, dann denke in deinem Sinn an die Nacht, da du im Herzen zu mir geschrien hast und wissen wolltest, ob diese Dinge wahr seien. Habe ich deinem Sinn nicht Frieden in dieser Angelegenheit zugesprochen? Welch größeres Zeugnis kannst du haben als von Gott? Der Herr macht hier Oliver und uns klar, dass wir uns auf heilige, persönliche Zeugnisse verlassen müssen, die wir bereits empfangen haben. Wie zuvor bei Mose, Alma und Joseph sind diese Begegnungen mit dem Göttlichen ein geistiger Anker, der uns Sicherheit bietet und uns auf Kurs hält, wenn Prüfungen über uns hereinbrechen. Wir können Heiliges nicht nach Belieben aufgeben. Wer auch nur ein bisschen vom Heiligen aufgibt, dessen Verstand verfinstert sich. Und wenn er nicht umkehrt, wird ihm selbst das Licht genommen werden, das er empfangen hat. Ohne die Verankerung im Heiligen treibt er sittlich gesehen in einem Meer des Weltlichen umher. Wer hingegen an Heiligem festhält, empfängt diese Verheißung. Was von Gott ist, das ist Licht. Und wer Licht empfängt und in Gott verbleibt, empfängt mehr Licht. Und jenes Licht wird heller und heller bis zum vollkommenen Tag. Möge der Herr uns segnen, dass wir das Heilige, was wir aus der Höhe empfangen haben, erkennen, niemals vergessen und es stets heilig halten. Ich bezeuge, wenn wir dies tun, werden wir die Kraft haben, Prüfung zu ertragen und die Probleme der heutigen Zeit zu bewältigen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Ein Reporter einer führenden brasilianischen Zeitschrift befasste sich im Zuge der Vorbereitung eines großen Artikels mit der Kirche. Er untersuchte unsere Lehren und besuchte die Missionarschule sowie Präsident Monson sowie das humanitäre Zentrum der Kirche. Er sprach sowohl mit Freunden der Kirche als auch mit denen, die der Kirche gegenüber weniger freundlich gesinnt waren. Bei dem Interview mit mir schien der Reporter ehrlich verwirrt, als er fragte, wie kann denn jemand meinen, sie seien keine Christen? Ich wusste, dass er die Kirche meinte, aber irgendwie nahm ich die Frage persönlich und fragte mich im Stillen, zeigt sich in meinem Leben meine Liebe zum Erlöser, meine Hingabe an ihn? Jesus fragte die Pharisäer, was denkt ihr über den Messias? Bei der Beurteilung am jüngsten Tag wird unser Leben als Jünger nicht von Freunden oder Feinden bewertet. Vielmehr müssen wir doch alle, wie Paulus sagt, vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Dann stellt sich für jeden die entscheidende Frage, was denkt Christus über mich? Trotz seiner Liebe zu allen Menschen nannte Jesus einige in seiner Umgebung tadelnd Heuchler, Narren oder Übertreter. Andere lobte er als Söhne des Reiches und das Licht der Welt. Einige bezeichnete er missbilligend als Blinde und solche, die keine Frucht bringen. Von anderen sagte er Lohn, sie hätten ein reines Herz und würden nach der Gerechtigkeit hungern. Er klagte, dass einige ungläubig und aus dieser Welt seien, aber andere schätzte er als Erwählte, Jünger und Freunde. Wir fragen also, was denkt Christus über mich? Präsident Monson hat darauf hingewiesen, dass die heutige Welt sich weit vom Geistigen entfernt hat und Veränderungen uns umwirbeln und das Rückgrat der Gesellschaft immer weiter unmittelbar vor unseren Augen zerfällt. Wir leben in einer Zeit, in der man immer weniger an Christus und seine Lehren glaubt und man immer weniger Achtung davor hat. Trotz solcher Turbulenzen freuen wir uns, dass wir Jünger Jesu Christi sind. Allenthalben erkennen wir die Hand des Herrn. Unsere Bestimmung liegt herrlich vor uns. Das ist das ewige Leben, betet Jesus. Dich, den einzigen wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. In diesen schicksalsträchtigen Tagen ein Jünger Jesu zu sein, wird in alle Ewigkeit als besondere Ehre gelten. Die Botschaften, die wir auf dieser Konferenz hören, sind Wegweiser vom Herrn für unseren Lebensweg als Jünger. Wenn wir in den vergangenen 2 Tagen zugehört und um geistige Führung gebetet haben, und wenn wir uns in den kommenden Tagen mit diesen Botschaften beschäftigen und darüber beten, gibt uns der Herr durch die Gabe des Heiligen Geistes eine auf uns zugeschnittene Richtschnur. Solche Gefühle führen zur Umkehr, Gehorsam, Gottvertrauen, wodurch wir uns Gott noch mehr zuwenden. Der Heiland reagiert auf die Werke unseres Glaubens. Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Der Ruf Jesu, komm und folge mir nach, gilt nicht nur für diejenigen, die bereit sind, an einer geistigen Olympiade teilzunehmen. Die Nachfolge als Jünger Christi ist nämlich kein Wettbewerb, sondern eine Einladung an alle. Unser Weg als Jünger besteht nicht aus einem kurzen Sprint um die Bahn und auch nicht aus einem langen Marathon. Es handelt sich um ein lebenslanges Abwandern hin zu einer celestialeren Welt. Sein Ruf ist die Aufforderung, uns täglich anzustrengen. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wir sind vielleicht nicht jeden Tag in Hochform, aber solange wir uns Mühe geben, stecken in diesem Appell Jesu viel Aufmunterung und Hoffnung. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. An welcher Stelle auch immer Sie sich auf Ihrem Weg als Jünger befinden, Sie sind auf dem richtigen Weg, nämlich dem Weg zum ewigen Leben. Gemeinsam können wir einander stützen und stärken in den bedeutenden Tagen, die vor uns liegen. Welche Schwierigkeiten wir auch begegnen, welche Schwächen uns einengen, welche Unmöglichkeiten uns umgeben, lassen Sie uns an den Sohn Gottes glauben, der verkündet hat, alles kann, wer glaubt. Ich möchte Ihnen 2 Beispiele für die gelebte Nachfolge Jesu erzählen. Das erste ist aus dem Leben von Präsident Thomas S. Monson. Er veranschaulicht, wie viel man mit schlichter Freundlichkeit erreicht und was Jesus gesagt hat, nämlich, der Größte von euch soll euer Diener sein. Vor fast 20 Jahren sprach Präsident Monson auf der Generalkonferenz über ein 12-jähriges Mädchen, das an Krebs litt. Er sprach von ihrem Mut und der Liebenswürdigkeit ihrer Freundinnen, die sie auf dem Berg Timpanogos getragen hatten. Vor einigen Jahren lernte ich Jamie Palmer Brinton kennen und hörte die Geschichte aus einer anderen Perspektive. Ich erfuhr nämlich, was Präsident Monson für Jamie getan hatte. Jamie traf Präsident Monson im März 1993, einen Tag, nachdem sie erfahren hatte, dass die Schwellung über ihrem rechten Knie ein schnell wachsender Knochenkrebs war. Präsident Monson gab ihr gemeinsam mit ihrem Vater einen Priestertumssegen und verhieß ihr, Jesus steht dir zur Rechten und zur Linken, um dich zu stützen. Als ich an diesem Tag sein Büro verließ, sagte Jamie, band ich einen Ballon los, der an meinem Rollstuhl hing und gab ihn ihm. Darauf stand in leuchtenden Buchstaben, das Beste bist du. Präsident Monson vergaß Jamie nicht. In der Zeit ihrer Chemotherapie und nach der Operation, die ihr das Bein rettete. Jamie sagte, Präsident Monson zeigte beispielhaft, was es bedeutet, ein wahrer Jünger Christi zu sein. Er hob mich aus meinem Kummer empor zur festen Hoffnung. 3 Jahre nach ihrer ersten Begegnung saß Jamie wieder in Präsident Monsons Büro. Am Ende des Gesprächs tat er etwas, was Jamie nie vergessen wird. Er überraschte sie mit demselben Ballon, den sie ihm 3 Jahre zuvor überreicht hatte. Eine kleine Aufmerksamkeit, die so typisch für ihn ist. Das Beste bist du, verkündete der Ballon. Er hatte ihn aufbewahrt, weil er wusste, dass Jamie in sein Büro zurückkehren würde, wenn sie von Krebs geheilt war. 14 Jahre nach ihrem ersten Treffen traute Präsident Monson im Salt Lake Temple Jamie Palmer und Jason Brinton. Von Präsident Monson können wir viel über den Weg eines Jüngers lernen. Er ruft den Generalautoritäten oft in Erinnerung, stets an die einfache Frage zu denken: Was würde Jesus tun? Jesus sagte zu dem Synagogenvorsteher: Sei ohne Furcht, glaube nur. Jünger zu sein bedeutet, dass man dem Herrn in Zeiten des Friedens glaubt und ebenso in schwierigen Zeiten, wenn unser Schmerz und unsere Angst nur durch die Überzeugung besänftigt werden, dass er uns liebt und zu seinen Verheißungen steht. Vor kurzem lernte ich eine Familie kennen, die ein wunderbares Beispiel für dieses Gottvertrauen ist. Olgan und Celine Santelis aus Port-au-Prince in Haiti erzählten mir ihre Geschichte. Am 12. Januar 2010 war Olgan auf der Arbeit und Celine in der Kirche, als ein verheerendes Erdbeben Haiti zerstörte. Ihre drei Kinder, Ganshi, 5 Jahre, Angie, 3 Jahre und Gansley, 1 Jahr, waren mit einer Bekannten daheim geblieben. Überall bot sich ein Bild der Zerstörung. Wie Sie wissen, haben damals im Januar Zehntausende auf Haiti ihr Leben verloren. Olgan und Celine rannten zu ihrer Wohnung, um nach ihren Kindern zu sehen. Das 3-stöckige Mietshaus, in dem Familie Santelus wohnte, war eingestürzt. Die Kinder hatten es nicht ins Freie geschafft. Und niemand wird in einem so vollständig zerstörten Gebäude nach Überlebenden suchen. Olgan und Celine hatten beide eine Vollzeitmission erfüllt und im Tempel geheiratet. Sie glaubten an den Erretter und an seine Verheißungen für sie. Aber jetzt waren sie völlig verzweifelt. Sie weinten hemmungslos. Olgan erzählte mir, dass er in seiner finsteren Stunde zu beten anfing. Vater im Himmel, wenn es dein Wille ist, dann lass doch wenigstens eines meiner Kinder am Leben. Bitte, bitte hilf uns. Er ging immer wieder um das zerstörte Gebäude herum und betete um Inspiration. Die Nachbarn wollten ihn trösten und ihm helfen, sich mit dem Verlust seiner Kinder abzufinden. Olgan ging jedoch weiter um den Trümmerhaufen und hoffte und betete. Dann geschah ein Wunder. Olgan vernahm den kaum hörbaren Schrei eines Babys. Es war die Stimme seines Babys. Stundenlang gruben die Nachbarn fieberhaft in den Trümmern, wobei sie ihr Leben aufs Spiel setzten. Im Dunkel der Nacht hörten die Retter zwischen dem dröhnenden Lärm der Hämmer und Meißel noch einen anderen Ton. Sie hörten auf zu klopfen und horchten. Sie trauten ihren Ohren kaum. Es war die Stimme eines kleinen Kindes, und es sang. Der 5-jährige Ganshi sagte später, er habe gewusst, sein Vater würde ihn hören, wenn er singt. Unter dem drückenden Gewicht des Betons, weshalb man ihm später den Arm abnehmen musste, sang Ganshi sein Lieblingslied. Ich bin ein Kind von Gott. Die Stunden vergingen. Und Familie Santelus erlebte inmitten von Dunkelheit, Verzweiflung und dem Tod so vieler anderer kostbarer Söhne und Töchter Gottes auf Haiti ein Wunder. Ganshi, Angie und Gansley wurden lebend aus den Trümmern des eingestürzten Gebäudes geborgen. Aber nicht immer geschieht gleich ein Wunder. Manchmal fragen wir uns, warum das Wunder, um das wir gebetet haben, nicht auf der Stelle vollbracht wird. Aber wenn wir auf den Heiland vertrauen, werden die verheißenen Wunder wahr. Alles kommt in Ordnung, ob in diesem Leben oder im nächsten. Jesus Christus verkündet: Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. In der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut. Ich habe die Welt besiegt. Ich bezeuge, Wenn sie den Herrn lieben, ihm vertrauen, ihm glauben und ihm folgen, werden sie seine Liebe und seine Zustimmung spüren. Wenn sie fragen, was denkt Christus über mich, werden sie wissen, dass sie sein Jünger und sein Freund sind. Durch seine Gnade wird er das für sie tun, was sie nicht selbst tun können. Wir sind gespannt auf die abschließenden Worte unseres geliebten Propheten. Präsident Thomas S. Monson wurde zum Apostel des Herrn Jesus Christus ordiniert, als ich 12 Jahre alt war. Seit über 48 Jahren dürfen wir immer wieder hören, wie er Zeugnis von Jesus Christus ablegt. Ich bezeuge, dass er derzeit der dienstälteste Apostel Jesu Christi auf der Erde ist. Mit großer Liebe und Bewunderung für die vielen Jünger Jesu Christi, die nicht dieser Kirche angehören, verkünden wir demütig, dass in unserer Zeit Engel auf die Erde zurückgekehrt sind. Die Kirche Jesu Christi ist wiederhergestellt worden, wie der Herr sie einst aufgerichtet hat, mit der Macht, den heiligen Handlungen und den Segnungen des Himmels. Das Buch Mormon ist ein weiterer Zeuge für Jesus Christus. Ich bezeuge, dass Jesus Christus der Erretter der Welt ist. Er hat für unsere Sünden gelitten und ist für uns gestorben. Und er ist am dritten Tag auferstanden. Er ist auferstanden. Eines Tages wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen, dass er der Messias ist. An dem Tag werden wir uns nicht fragen, halten andere mich für einen Christen? Vielmehr werden unsere Augen auf ihn gerichtet sein und wir werden nur eine Frage auf dem Herzen haben. Was denkt Christus über mich? Er lebt. Dies bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Brothers and sisters, it will now be our privilege
to hear from the Ehre, Brüder und Schwestern, von unserem geliebten Propheten Präsident Thomas S. Monson zu hören. Nach Präsident Monsons Worten schließt der Chor die Konferenz mit dem Lied Ich brauch dich alle Zeit. Das Schlussgebet spricht Elder Jairo Mazzagardi von den 70ern. Die Konferenz wird dann um 6 Monate vertagt. Präsident Monson.
My heart is full.
Das Herz geht mir über. Nun am Ende dieser herrlichen Konferenz. Dieses Gebäude ist bis auf den letzten Platz besetzt. Wir sind überaus reich gesegnet worden, als wir dem Rat und den Zeugnissen derer zugehört haben, die zu uns gesprochen haben. Sicher stimmen Sie mir zu, dass wir den Geist des Herrn gespürt haben, als uns das Herz berührt und unser Zeugnis gestärkt wurde. Wieder einmal haben wir herrliche Musik genossen, die jede Konferenzversammlung aufgewertet und bereichert hat. Ich danke allen, die uns in dieser Hinsicht an ihren Talenten haben teilhaben lassen. Von Herzen danke ich auch jedem, der zu uns gesprochen hat, und auch denjenigen, die in den einzelnen Versammlungen die Gebete gesprochen haben. Bei jeder Konferenz gibt es unzählige, die entweder hinter den Kulissen oder aber in Aufgaben, die nicht ganz so augenfällig sind, wirken. Ohne ihre Hilfe wäre es uns nicht möglich, diese Versammlung durchzuführen. Auch Ihnen allen möchte ich danken. Ich weiß, dass Sie sich meinem tief empfundenen Dank für die Brüder und Schwestern anschließen, die während dieser Konferenz entlassen wurden. Wir werden sie vermissen. Ihre Beiträge zum Werk des Herrn waren enorm und werden auch noch in künftigen Generationen nachwirken. Wir haben auch durch das Heben der Hand Brüder und Schwestern bestätigt, die bei dieser Konferenz eine neue Berufung erhalten haben. Wir heißen sie willkommen und möchten ihnen versichern, dass wir uns darauf freuen, mit ihnen in der Sache des Herrn zusammenzuarbeiten. Sie sind durch Inspiration aus der Höhe berufen worden. Noch nie ist über die Generalkonferenz so ausgiebig Bericht erstattet worden wie diesmal, in allen Erdteilen und über die Weltmeere hinweg, bei den Menschen überall. Obwohl viele von ihnen weit von uns entfernt sind, spüren wir ihren Geist und ihre Hingabe und wir grüßen sie und danken ihnen, wo auch immer sie sind. Wie glücklich wir uns doch schätzen können, meine Brüder und Schwestern, dass wir das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi in unserem Leben kennen und im Herzen tragen. Es liefert die Antworten auf die großen Fragen des Lebens. Es verleiht unserem Leben Sinn, einen Zweck und Hoffnung. Wir leben in einer schwierigen Zeit. Ich versichere Ihnen, dass der Vater im Himmel sich der Schwierigkeiten, vor denen wir stehen, bewusst ist. Er liebt jeden von uns und möchte uns segnen und uns helfen. Mögen wir ihn im Gebet anrufen, so wie er uns ermahnt hat, als er sagte, bete immer. Dann werde ich meinen Geist über dich ausgießen und groß wird deine Segnung sein. Ja, selbst größer, als wenn du Schätze der Erde erhieltest. Ende des Zitats. Meine Brüder und Schwestern, möge ihr zu Hause von Liebe und Höflichkeit und vom Geist des Herrn erfüllt sein. Lieben Sie Ihre Familie. Sollte es bei Ihnen Unstimmigkeiten oder Auseinandersetzungen geben, legen Sie sie bitte bei. Der Heiland hat gesagt, es soll unter euch keine Auseinandersetzungen geben, denn wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer den Geist des Streites hat, ist nicht von mir, sondern ist vom Teufel, der der Vater des Streites ist, denn er stachelt den Menschen das Herz auf, im Zorn miteinander zu streiten. Doch siehe, es ist nicht meine Lehre, den Menschen das Herz mit Zorn gegeneinander aufzustacheln, sondern es ist meine Lehre, dass derartiges hinweggetan werden soll. Zitat Ende. Als ihr demütiger Diener greife ich die Worte auf, die König Benjamin in seiner Rede an sein Volk gerichtet hat. Ich habe euch nicht geboten, dass ihr denken sollt, dass ich aus mir selbst mehr sei als ein sterblicher Mensch. Vielmehr bin ich euch gleich, bin aller Art Schwächen an Leib und Sinn unterworfen. Doch ich bin von der Hand des Herrn erwählt worden und bin durch seine unvergleichliche Macht erhalten und bewahrt worden, damit ich euch diene, mit aller Macht, ganzem Sinn und aller Kraft, die der Herr mir gewährt hat. Zitat Ende. Meine lieben Brüder und Schwestern, ich wünsche mir von ganzem Herzen, Gottes Willen zu tun und ihm zu dienen und ihnen zu dienen. Wenn wir nun aus dieser Konferenz gehen, flehe ich den Segen des Himmels auf einen jeden von Ihnen herab.
The building is full.
Es ist wirklich voll hier. Mögen diejenigen von Ihnen, die nicht zu Hause sind, sicher dorthin zurückkehren. Bitte denken Sie über das nach, was Sie gehört haben. Und mögen diese Wahrheiten dazu beitragen, dass Sie sogar noch besser werden, als Sie es zu Beginn der Konferenz vor 2 Tagen waren. Bis wir uns in 6 Monaten wiedersehen, bitte ich den Herrn, dass er Sie, ja, uns alle segnen möge. Dies tue ich in seinem heiligen Namen, im Namen Jesu Christi, unseres Herrn und Erretters. Amen. Thank you.
Father, which art in heaven.
Lieber Vater im Himmel.
At this moment or the closing of this.
Am Ende dieser wunderbaren Konferenz beugen wir uns demütig vor dir, um dir Dank zu sagen für die Lehren, die wir von deinen Propheten, Sehern und Offenbarern erhalten haben. Und nun, Vater, wenn wir uns nun wieder auf den Weg begeben, nach Hause zu gehen, bitten wir dich darum, dass wir das, was wir gehört haben, in unserem Leben anwenden können, damit unsere Familien geschützt seien, damit die gesegnet werden, die um uns herum sind. Sei bei uns, wenn wir jetzt nach Hause gehen, und dass dein Geist bei uns sein kann. Wir danken dir dafür, in der Gegenwart von Propheten gewesen zu sein. Wir danken dir für unseren Erlöser und unseren Heiland Jesus Christus. Dies sagen wir im Namen Jesu Christi. Amen.
Dies war eine Übertragung von der 182. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.